Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Für den langfristigen Erfolg der Energiewende und für den Klimaschutz brauchen wir Alternativen zu fossilen Energieträgern. Dabei soll Wasserstoff nach dem Willen der Bundesregierung eine Schlüsselrolle einnehmen. Aber sind die Hoffnungen realistisch? Welches sind die vielversprechendsten Einsatzbereiche? Und wie umweltfreundlich ist Wasserstoff wirklich? Darüber spreche ich heute mit Werner Diewald, dem Vorstandsvorsitzenden des Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellenverbands, und mit Seyad Abulella, dem Mitgründer und Geschäftsführer der HPS Home Power Solutions GmbH. Wie am Anfang jeder Episode möchten wir uns auch heute wieder bei einem Partner bedanken, der uns unterstützt und mit dem wir erfolgreich zusammenarbeiten. Heute ist das MTU, eine Marke von Rolls-Royce Solutions. Von Batteriespeichern bis hin zu voll integrierten Hybridsystemen bietet MTU auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Lösungen für die Energieerzeugung, die Integration erneuerbarer Energien und die intelligente Optimierung von Microgrids an. Aber jetzt zu unseren Gästen. Hallo Herr Diewald. Hallo Herr Abulella. Herr Diewald, Sie sind ja bereits seit 2011 Mitglied der Bundesfachkommission Energie des Deutschen Wirtschaftsrats. Jetzt hat die Bundesregierung gerade mit der nationalen Wasserstoffstrategie vor wenigen Wochen die Weichen für die Zukunft des Wasserstoffs in Deutschland gestellt. Sind Sie damit jetzt zufrieden?
Wir sind damit erstmal zufrieden. Ich finde, das ist ein richtiger Aufschlag. Als Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband hat man immer natürlich größere Erwartungen, Haltungen und ambitionierte Erwartungen. Aber ich glaube, dass das, was wir jetzt haben mit den 38 Maßnahmen in dem Katalog sozusagen in dieser nationalen Wasserstoffstrategie mit insgesamt immerhin 9 Milliarden Euro für die nächsten Jahre und nicht über Jahrzehnte angekündigten zusätzlichen Mitteln, um schnellen Wasserstoffhochlauf, Wasserstoffwirtschaftshochlauf zu generieren, ist das ein sehr gutes Papier. Das muss man auch mal zugeben.
38 Maßnahmen, welches sind so die drei aus Ihrer Sicht entscheidenden oder wertvollsten darin?
Die wertvollsten für mich sind, dass wir wirklich jetzt kurzfristig adressiert bekommen haben, Marktdesign für die Mitverwendung von Wasserstoff in Raffinerien über 2 Gigawatt. Das ist ein sehr, sehr schneller Markt, der kommen kann und damit auch ein sehr schneller Hochlauf. Dann, dass die Importmärkte adressiert worden sind, dass man also gesagt hat, wir wollen im Ausland Anlagen aufbauen, um erneuerbare Energien zu importieren und dort möglichst jetzt der Industrie helfen, die Flöcke, wie man so schön sagt, einzuschlagen, damit wir diese Ressourcen für uns sichern. Und dann ist halt auch, dass man gesagt hat, wir wollen einen Heimatmarkt von 5 Gigawatt aufbauen für Elektrolyseure, Wasserstoffproduktion. Und da ist das Erfreuliche daran gar nicht die 5 Gigawatt, sondern dass man erkannt hat, dass das jetzt einfach für Wasserstoffindustrie, also der Maschinenbau, der Anlagenbau hier ein ganz, ganz großer Mehrwert ist. Also nicht nur über Klimaschutz, sondern jetzt endlich auch mal erkennt, Klimaschutz und Wirtschaft müssen sich nicht widersprechen, sondern können miteinander was zu tun haben. Und dass man dieses Arbeitsmarktpotenzial jetzt erschließen möchte, sich zum Weltmarktführer machen will, das ist, glaube ich, die ganz positive Botschaft. Und dann gibt es natürlich ganz viele kleine, aber das waren die drei volkswirtschaftlich großskaligen Adressierungen. Mhm. Und jetzt gilt es halt einfach, die kleinen Dinge auch zu justieren, denn wir dürfen gewisse Dinge nicht vergessen und die müssen wir jetzt mitnehmen. Aber das ist, glaube ich, das Erfreuliche daran. Mhm. Und dann sehen wir mal, wie weit wir das in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen können, damit die Zahlen alle etwas größer werden, weil wir viel mehr brauchen am Schluss, als wir heute glauben oder als die Politik heute glaubt.
Da kommen wir nachher noch dazu, wahrscheinlich auch zum Beispiel beim Thema Elektromobilität. Herr Diewald spricht von der Industrie. Herr Abulella, Sie sind bei der Home Power Solution GmbH Geschäftsführer und die kümmern sich eigentlich um Ein- und Zweifamilienhäuser. Das ist eine ganz andere Baustelle, zu der wir gleich noch kommen werden. Aber Sie sind ja auch Dozent für erneuerbare Energien an der TU Berlin. Insofern auch sicherlich zu allen Wasserstofffragen kompetent. Wie sehen Sie denn den Stellenwert von Wasserstoff? Ist das jetzt die Rettung der Energiewende?
Ja, ein deutliches Ja. Also ich sehe es so, dass der Wasserstoff ein wirklich zentraler Baustein ist, die Energiewende in die nächste Phase zu bekommen. Und dass mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, die eben von Natur aus fluktuieren, im Prinzip die große Aufgabe ist, einen ausreichenden Speicherbedarf zu erzeugen, um Energie dann nicht nur in der notwendigen Menge, sondern auch zum notwendigen Zeitpunkt und am richtigen Ort verfügbar zu machen. Und das ist eigentlich die Aufgabe, die im Moment, glaube ich, noch unterschätzt wird und die große Speicherbedarfe mit sich bringt, für die Wasserstoff meiner Meinung nach mit eine der einzigen Antworten bietet.
Jetzt, um noch mal ein bisschen Grundlagen zu machen, weil nicht jeder der Hörerinnen und Hörer schon in dem Wasserstoffthema so drin ist. Wasserstoff ist ja nicht gleich Wasserstoff. Es gibt verschiedenfarbige, blauen, grauen, türkisen, grünen. Ja. Aber eigentlich ist er immer gleich durchsichtig. Ja? Können Sie vielleicht diese Farbenlehre kurz für die Hörerinnen und Hörer zusammenfassen?
Ja, also Wasserstoff ist am Ende immer Wasserstoff, also deshalb ist er auch durchsichtig und immer gleich. Mit der Farblehre nimmt man Bezug auf die Herstellung des Wasserstoffs. Und wenn man von grauem Wasserstoff spricht, dann wird er meistens aus Erdgas und damit einem fossilen Energieträger gewonnen. Und als fossiler Energieträger ist er natürlich dann auch mit CO2 belastet. Bei blauem Wasserstoff geht man davon aus, dass da zwar CO2 entsteht, man dieses aber gleichzeitig in eine Form bringt oder wegspeichert, sodass man von der CO2-Neutralität ausgehen kann. Mhm. Und das eigentliche Ziel, das Schöne, ist eigentlich der grüne Wasserstoff, der wirklich nur aus einer Elektrolyse und aus Strom erzeugt wird und dieser Strom eben zu 100% aus erneuerbaren Energien. Und jetzt möchte ich schon einen Satz vorweggeben, das ist genau das, was wir mit unserem PKR bei HPS tun.
Okay, zu PKR kommen wir gleich nochmal. Wir machen so ein bisschen ein paar Cliffhanger, damit es spannend bleibt. Okay. Herr Diewald, der grüne Wasserstoff, wie weit sind wir denn bei den Möglichkeiten des grünen Wasserstoffs? Es gibt diese Überschüsse von Wind- und Sonnenenergie, die allseits bekannt sind. Können die schon bald durch Wasserstoff gespeichert werden?
Die können nicht bald, die können sofort gespeichert werden. Mhm. Also im Gegensatz zu dem, was oftmals in der öffentlichen, sag ich mal, Kommunikation dargelegt wird, auch von einigen großen Unternehmen getrieben, gerade zum blauen Wasserstoff, ist der grüne Wasserstoff eigentlich viel weiter.
Okay.
Also wir können es sofort machen, wir können es auch großskalig sofort machen. Beim blauen Wasserstoff haben wir nicht nur einerseits die technologische Herausforderung, es gibt ganz wenige Projekte, wo das umgesetzt wird, sondern wir haben auch die Akzeptanzproblematik einfach. Und CCS ist in Deutschland einfach und nichts anderes ist blauer Wasserstoff, eine CCS-Technologie, ist vom Tableau verschwunden, weil es einfach überhaupt keine Akzeptanz gab und weil man es nicht durchsetzen konnte. Und nur weil es jetzt Wasserstoff ist und nicht mehr Kohle-CCS ist, soll es plötzlich gehen, da bin ich doch sehr skeptisch. Sondern daher sage ich, ja, der grüne Wasserstoff ist fertig und den müssen wir auch treiben. Und auch hier spreche ich wieder sozusagen mit dem Industrieherz. Das schafft industrielle Arbeitsplätze. Blauer Wasserstoff schafft keine industriellen Arbeitsplätze, aber der Elektrolysebau schafft es. Also wenn wir sozusagen nach Deutschland first oder so, wie Herr Altmaier gesagt hat, er möchte Deutschland zum globalen Technologieführer machen, dann muss man aus diesem Motivationsansatz schon nur auf grünen Wasserstoff sich fokussieren, weil das ist sozusagen das Nachhaltige. Und ich glaube auch einfach aus der Lehre, aus der Abfallwirtschaft, wir sagen, Kreislaufwirtschaft ist gut, aber Abfallvermeidung ist das Allerbeste.
Ja.
Und das gilt, finde ich, für Wasserstoff auch. Erstmal gar keine Abfälle produzieren, wie zum Beispiel CO2, den man irgendwo wieder einschließen muss und dann nicht für ein paar hundert Jahre, sondern für immer und ewig. Und Abfallvermeidung, wie gesagt, ist das Allerbeste. Erneuerbare Energien sind global genügend da. Das ist die beste nachhaltige Möglichkeit, hier Klimawende oder Energiewende zu machen.
Um nochmal nachzufragen, die Technik ist im Prinzip da, das Wissen ist da, aber die Anlagen selber sind noch nicht da. Oder wie weit sind wir da im Moment?
Die Anlagen wären auch da, wenn wir endlich mal Marktdesign kriegen würden, dass es sich lohnt, sowas zu bauen in größem Stil. Viele Firmen haben sich hier auch sehr engagiert, das muss man einfach mal zugeben. Und es wurden halt Megawattanlagen mit kleinerer Megawattzahl gebaut, die aber halt auch immer Investitionen waren, die ja definitiv aufgrund des fehlenden Marktdesigns ohne Return of Invest sind.
Ja.
Und daher muss man schon sagen, dass Firmen sich da hoch engagiert haben, aber jetzt auch sagen, bevor wir jetzt sozusagen den Ramp-up machen, wie man so schön sagt, wirklich industrielle Großserienproduktion, das wird erst passieren, wenn wir Marktdesign haben. Und das kann man schön vergleichen mit den erneuerbaren Energien. Mitte der 90er Jahre, und da sind wir jetzt mit der Wasserstofftechnologie in meinen Augen so ein bisschen. Wir hatten sehr engagierte Unternehmer, Anfang der 90er bis Mitte der 90er, die Windkraftanlagen entwickelt haben und hier und da mal ein Projekt aufgebaut haben. Und dann kam plötzlich das EEG, 98. Und dann haben wir gesehen, wie man industriell sowas fertigen kann, wie die Kosten plötzlich nach unten gehen. Und genau das muss jetzt ja auch passieren. Und das ist die nationale Wasserstoffstrategie sozusagen, der Aufruf, in diese neue Phase einzutreten.
Herr Abuella nickt, was die Hörerinnen und Hörer natürlich nicht sehen können, aber ziemlich genau darum geht es ja auch bei Ihnen. Also so ein Aufbruch wie Anfang der 90er, nur jetzt mit etwas, was mir völlig neu war, aber ich bin ja auch kein Experte. Ich dachte immer, diese Wasserstoffelektrolyse sei halt was für Industrie oder für Großanlagen, aber bei Ihnen in Ihrem System ist das auch für den Hausgebrauch sozusagen integriert. Das System, das Sie entwickelt haben zur Speicherung und Nutzung von Sonnenenergie für Ein- und Zweifamilienhäuser, heißt PIKEA. Können Sie mir kurz in der möglichen Kürze erklären, wie das Ganze funktioniert?
Ja, sehr gerne. Also PIKEA ist ein integriertes Produkt, was alle Technologiekomponenten beinhaltet, um eine wirklich CO2-freie, unabhängige und sichere Energieversorgung dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Und das funktioniert mit einer Photovoltaikanlage im Dach als Energiequelle, die den Strom aus der Sonne bereitstellt. Wir haben innerhalb des Systems auch einen Batteriespeicher integriert, der ein idealer Kurzzeitspeicher ist. Wenn man sich ein bisschen mit dem Feld auskennt, ein bisschen drauf guckt, sieht man, die Batteriespeicher sind ein guter Kurzzeitspeicher, aber im Sommer eigentlich immer voll und im Winter immer leer. Und was wir tun ist, wir nehmen die Solarüberschüsse aus dem Sommer und wandeln die in grünen Solarwasserstoff um, mit Hilfe eines in dem Produkt integrierten Elektrolyseurs. Und mit diesem Weg können wir große Energiemengen komplett verlustfrei über längere Zeiträume speichern. Und das macht das Produkt PIKEA auch wirklich einzigartig, und zwar auf der ganzen Welt. Wenn wir jetzt in den Winter, in die Wintersituation reingehen, dann reichen die Solarerträge vom eigenen Dach nicht mehr aus. Und jetzt greifen wir auf den CO2-freien Sonnenstrom in Form von gespeicherten grünem Wasserstoff zurück und rückverstromen wir mit einer auch in dem Produkt integrierten Brennstoffzelle, die daraus wieder Strom und Wärme macht. Und beide Energieformen, Strom wie auch Wärme, nutzen wir, um das Haus zu versorgen. Und mit diesem saisonalen Hub schaffen wir es, den Traum einer CO2-freien, unabhängigen Energieversorgung ganzjährig bereitzustellen, und zwar heute. Und im Prinzip ist das die Möglichkeit für den einzelnen Eigenheimbesitzer, die Energiewende, über die Gesellschaft und Politik ja wirklich viel diskutieren draußen und die, sagen wir mal, mindestens für uns gespürt viel zu langsam vorangeht, in die eigene Hand zu nehmen und heute zu vollziehen, und zwar zu 100%.
Da ich so ein Eigenheimbesitzer bin und 9 Kilowatt Peak auf dem Dach habe und ein Model 3 vor der Haustür, bin ich natürlich sehr interessiert an dem, was Sie da erzählen. Die Frage ist natürlich, wie hoch sind die Kosten? Wie sieht es mit der Rentabilität aus?
Ja, also wir liegen heute im mittleren fünfstelligen Bereich. Zwischen 60.000 und 70.000 Euro kostet die Anlage.
Für ungefähr 10 Kilowatt Peak dann?
Ja, für eine Versorgung von, sagen wir mal, einem durchschnittlichen Haushaltsstromverbrauch von ungefähr 4.000 Kilowattstunden im Jahr. Und die Rechnung, natürlich gibt es auch heute Fördermittel, die dann nochmal die Kosten für den Endkunden reduzieren. Die Anlage beinhaltet auch viele Komponenten, die gerade in einem Neubau dazu führen, dass die zusätzlichen Kosten aus PIKEA deutlich geringer ausfallen, weil PIKEA einen sehr hohen Leistungsumfang hat. Und natürlich muss man auch ein bisschen berücksichtigen den Gedanken der Amortisation, wobei sich mir da oft die Frage stellt, wir haben ja hier ein Produkt, was eine einzigartige Leistungsfähigkeit hat, die es nur einmal auf der Welt gibt. Und wenn ich jetzt mal versuche, das zu übertragen, wann rechnet sich eigentlich ein größeres Auto gegenüber einem kleineren? Also wann der SUV gegen den Polo? Oder wann eigentlich die Heizung an sich? Oder wann rechnet sich eigentlich der Stromanschluss? Ich glaube, diese Fragen sind alle mit der gleichen Antwort zu beantworten. Ja. In unserem Fall kann man das dann trotzdem machen. Also wir stellen das dann auch da mit den Kunden gegenüber einer einfachen Energielösung. Aber man hat wirklich ein ganz anderes Leistungsprodukt an der Hand.
Ja. Herr Dewald, ich habe jetzt gerade mein Model 3 erwähnt. Ich mache ja Videos zum Thema Elektromobilität, und ein Kommentar, der da immer wieder kommt, ist, batteriebetriebene Elektroautos sind nicht die Zukunft, Wasserstoff ist das eigentlich Wichtige. Gleichzeitig, ich habe gestern mit dem Geschäftsführer von Clever Shuttle telefoniert. Clever Shuttle hat eine Pool-Car-Kette betrieben und haben gerade ihre letzten Wasserstofffahrzeuge aufgeben müssen. Wo sind wir denn da? Wie viele Chancen geben Sie der Brennstoffzelle im Individualverkehr?
Ganz große, weil ich glaube, der Individualverkehr, wenn wir alles richtig machen in der Verkehrspolitik, wird sich massiv verändern, weil dort auch Technologie einzieht. Und das wird ja oft vergessen. Also autonomes Fahren ist, glaube ich, etwas, was definitiv kommen wird. Und dann ist es in meinen Augen auch egal, ob es 30 oder es 40 wird, aber es wird kommen. Genauso wie Ihre Frage eben auch nach den Preisen war. Ich glaube, das ist immer die falsche Frage an der Stelle, weil 2050 ist klar Zero Emission. Und dafür brauche ich die Antworten. Und da kann ich dann nicht mehr antworten und zu sagen, das eine ist aber teurer als das andere, ja, weil das andere darf ich nicht mehr tun. Mhm. Die Mobilität wird sich, wie gesagt, auch verändern. Alleine durch autonomes Fahren und Fahrassistente wird der Verbrauch eines Fahrzeugs auf 14, 15 Kilowattstunden nur sozusagen für diese Assistente ansteigen.
Okay.
Und dort wird dann halt die batterieelektrische Mobilität schon ein Problem werden. Individualverkehr wird dann nicht mehr so stattfinden wie heute. Es ist halt nicht mehr das Stehauto. Mhm. Es ist nicht das Auto, wenn Sie hier sitzen und das Interview hier machen, was vor der Tür steht, sondern es fährt weiter.
Ja.
Es wird genutzt. Mhm. Und der Anbieter, der das 24/7 Vermietungsmodell entwickelt, mhm, weil er einfach ein intelligentes Auto hat, was, weiß ich nicht, seine Nutzungsmöglichkeiten verändert, wie so ein Transformer.
Und was man dem Pool vielleicht zur Verfügung stellt oder so.
Genau, das einfach fährt, mich überall hinbringt und nachts Pakete ausliefert, morgens, mhm, Medikamente, danach Leute zur Arbeit fährt und dann vielleicht die älteren Leute zum Arzt fährt oder so weiter, also möglichst rund um die Uhr vermietet wird, mhm, hat halt keine Zeit mehr zum Laden.
Ja.
Das ist das eine. Und das andere, was immer vergessen wird, wenn Sie jetzt in einem Eigenwohnheimviertel wohnen und dort der Erste so ein Tesla 3 hat und dann kommt noch ein Tesla S dazu und dann kommt noch ein Porsche Taycan dazu, mhm, mit 350 kW Ladestrom, dann sind bei den drei Autos höchstwahrscheinlich der Leistungsanschluss für diese Einfamiliensiedlung voll.
Ja.
Wir haben überhaupt nicht die Infrastruktur. In China sehen wir gerade, dass die Förderung von batterieelektrischen Autos komplett zurückgenommen wird und nur noch Brennstoffzelle gefördert wird, weil man sieht, wir kriegen die Infrastruktur in den Städten nicht abgebildet. Und hier fehlt es einfach, da bin ich ganz klar und deutlich, Realitätsverlust bei einigen Akteuren, die hier die Batterie so nach oben loben, ist einfach gigantisch groß oder die verstehen einfach von Stromwirtschaft nichts. Mhm.
Kann ich nachvollziehen, finde ich eine spannende Perspektive. Vielleicht die Frage an Sie, Herr Abuleda, denken wir dann bei Wasserstoff daran, dass es ein Tankstellensystem gibt oder könnte das auch so dezentral sein? Kann Ihre Solution vielleicht sogar den Wasserstoff dann für mein Wasserstoffauto liefern?
Das ist ein Gedanke, mit dem wir uns natürlich auch beschäftigen und der in der weiteren Zukunft möglich ist. Was heute schon möglich ist, man kann aus dem Produkt Piquea auch schon sein Elektroauto mitladen. Und für uns besteht die Vision in dem Produkt in der Zukunft darin, jede Form der Energie des täglichen Lebens, nämlich Strom, Wärme und Mobilität am Ende CO2-frei nur über die Sonnenenergie zur Verfügung zu stellen. Und ich wollte jetzt noch einmal ergänzen hinsichtlich der Mobilität. Das eine ist, dass wir die Stromnetze immer weiter belasten und dezentrale Systeme wie auch Piquea im Prinzip einen solidarischen Beitrag dazu leisten, die Stromnetze zu entlasten von der immer größer werdenden Last in Form der Transformation, die, mhm, auf die Netze zukommt. Das andere ist in der Mobilität, die Infrastruktur, die besteht, geht davon aus, dass große Energiemengen an verschiedenen Orten immer bedarfsgerecht an das Auto übergeben werden können. Und das ist etwas, was über Stromnetz nicht so ohne weiteres möglich ist, mhm, weil die Menge an Strom, es reicht nicht, dass die Menge an Strom erneuerbare Energie in das Stromnetz eingeführt werden, sondern sie muss, wie ich es vorhin gesagt habe, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Und das muss man entzerren können. Und diese Aufgabe ist eine Speicheraufgabe. Und für diese Speicheraufgabe sehe ich Wasserstoff prädestiniert. Die Elektromobilität wird trotzdem ihren Platz in dieser Welt haben. Die werden sich ergänzen. Und es ist manchmal schade zu sehen, dass die Diskussion zwischen diesen beiden Technologiefeldern so erbittert geführt wird, dass, mhm, man den Eindruck bekommt, dass die Objektivität in den Hintergrund gerät. Mhm. Denn das ist, glaube ich, für ein stabiles, zukunftsträchtiges System überhaupt nicht notwendig.
Ich würde das gerne noch ergänzen, weil wir sehen jetzt einfach Deutschland auch, das 65% erneuerbaren Stromziel werden wir kaum erreichen, und zwar bei dem tradierten, bei dem jetzigen aktuellen Stromverbrauch. Mhm. Und 100%, und das muss 2050 sein, nur des heutigen Stromverbrauches, ich glaube, da sind wir uns alle eindeutig sicher, werden wir nicht erreichen. Mhm. Das bedeutet, jeder zusätzliche neue Stromverbraucher, der dazukommt, jedes batterieelektrische Autos,
ja,
wird dieses Problem noch erhöhen, beziehungsweise wir werden dieses, wenn wir das mit CO2-frei machen wollen, mit auf Basis erneuerbarer Energien, wird diese zukünftigen Stromverbraucher auf Basis von importierten Energiemengen, mhm, nur versorgt werden können.
Ja.
Und diese Energiemengen in den Größenordnungen und dann noch saisonal entkoppelt, eine Industrienation wie Deutschland sollte weiterhin Versorgungssicherheit gewährleisten können, wird man nur über Moleküle importieren können. Also nur über den Grundträger Wasserstoff oder deren Folgeprodukte. Okay. Und da macht es einfach Sinn, wenn ich dann schon Wasserstoff habe, warum soll ich den erst in Strom wieder umwandeln, dann über Stromnetze zu transportieren, dann das lokale Stromverteilungsnetz, das Schnellladesystem, Reichweiten bei den Fahrzeugen, alle diese Probleme mir wieder ins Haus holen. Mhm. Wenn ich sage, den Wasserstoff kann ich lieber gleich ins Auto kippen und damit fahren, dann habe ich alle Sorgen los. Mhm. Und auch das muss man halt einfach mal mit berücksichtigen. Ja. Und das wird halt, dafür braucht man Systemverständnis, dafür muss man auch den Willen haben, Gesamtsysteme zu verstehen.
Also, um das nochmal für mich zusammenzufassen, bisher hatte ich immer so die Informationen, ja, für Busse, für Bahnen, für Züge, für Lastwagen und für Frachter und vielleicht mal für Flugzeuge, ja, aber nicht für den Individualverkehr. Aber Sie haben gerade eben ausgeführt, dass sich der Individualverkehr eh ändern wird und damit andere Bedürfnisse und die für die genau Wasserstoff richtig ist. Jetzt habe ich mal ein Interview mit Professor Quaschning geführt und der meinte, dass man für diesen Wasserstoff sehr gut unser Gasleitungs- und Speichersystem, was eh schon vorhanden ist, nutzen könnte. Herbert Eller, wie sehen Sie das? Ist das so?
Das ist eine Option in der Zukunft, auch Wasserstoff über das Gasnetz einzubringen. Ich würde aber gerne an der Stelle und auch in Kombination mit der Diskussion zur E-Mobilität eins nochmal in den Vordergrund stellen. Nämlich als Unternehmen zielen wir ja auf den Wunsch der Kunden ab und damit der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Und ich glaube, deren Bedürfnisse darf man nie außen vor lassen. Bei der Mobilität ist es schlichtweg ein Freiheitsdrang. Ein Mobilitätsbedürfnis ist eins der grundlegendsten Bedürfnisse, die wir haben. Und die sind wir heute gewohnt in Form von Verbrenner-PKWs zu haben. Das heißt, ich kann fahren, ich kann in Urlaub, ich kann bis nach Frankreich, ich kann überall hinfahren und das kann ich unmittelbar tun. Und dieses Bedürfnis kann mit der gegebenen Infrastruktur durch den Wasserstoff beantwortet werden. Und jetzt ist es so, dass wenn man diese Bedürfnisse der Kunden mitnimmt, dann kann Politik und der Bürger eigentlich Hand in Hand mit einem Schulterschluss nach vorne schreiten. Und genau das versuchen wir nämlich gerade auch mit Piqea zu tun, weil mit Piqea kann ein Kunde grünen Wasserstoff erzeugen, er kann sein Haus erneuerbar versorgen, er kann damit die Infrastruktur entlasten mit den Themen, die wir gerade hatten. Und das folgt alles den Zielen der Bundesregierung und Piqea, so unsere Hoffnung, kann eben genau das gemeinsam ermöglichen.
Die Bundesregierung hat jetzt diese Strategie beschlossen. Sie sind ja Vorstandsvorsitzender des Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellenverbands. Wie viel haben Sie damit zu tun? Was war Ihre Aufgabe? Wie konnten Sie diesen Prozess begleiten?
Viele, viele Gespräche geführt. Wir lobbyieren dafür natürlich extremst und versuchen genau das, was wir jetzt ja auch an Vorteilen dargestellt haben, faktenbasiert auch der Politik näher zu bringen, sie zu informieren, sie zu beraten. Wie gesagt, es ist ein sehr komplexes Umfeld. Auch dort sitzen eher Generalisten. Deswegen ist es unsere Aufgabe und ich glaube, das ist auch eine positive Aufgabe, die Politik dort einfach so weit abzuholen und so weit sozusagen als Berater zur Verfügung zu stehen, damit diese dann eine sachgerechte Entscheidung treffen kann. Deswegen hat es vielleicht auch ein bisschen länger gedauert, bis die jetzt verabschiedet werden konnte. Und das finde ich aber auch gut an der Stelle, weil man sich halt umfangreich informiert hat. Und dass es dann so ausführlich geworden ist, zeigt offensichtlich, dass wir eine gute Arbeit gemacht haben, dass wir die Fakten richtig auch darlegen konnten. Und ja, dementsprechend haben wir uns da sicherlich sehr umfassend eingebracht.
Ein Faktor, der bisher noch gar nicht so groß im Gespräch zum Tragen kam, war natürlich die wirtschaftliche Bedeutung für Deutschland, da Sie auch Unternehmer sind. Wie sehen Sie das? Was kann das bewirken?
Vielleicht einmal im Großen. Also ich glaube, dass es eine Zukunftstechnologie ist für Deutschland an sich und auch eine zukünftige Exporttechnologie. Und ich würde genau die Fragestellung einfach runterbrechen auf mein eigenes Unternehmen. Wir sind noch relativ jung und sind seit 2015 eigentlich als Unternehmen unterwegs, haben aber trotzdem schon jetzt rund 100 hochqualifizierte Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen. Wir haben einen Wettbewerbsvorteil erarbeitet, der heute weltweit ist. Wir haben ein Produkt, das es weltweit nur bei uns gibt. Und wir haben diese Innovation in Form von Patenten geschützt innerhalb des Produktes. Wir sehen heute schon international, wirklich über den Globus verteilt, bekommen wir schon Anfragen nach dem Produkt, sodass man klar sagen kann, das ist eine zukünftige Exporttechnologie. Wir schaffen Arbeitsplätze, wir haben Patente, wir haben Know-how gesichert und das alles in Deutschland und für Deutschland.
Vielleicht sind ja auch mal die Wasserstoffautos Autos aus Deutschland dann irgendwann mal führen, das wäre ja auch schön.
Ja.
Ja, wie begleiten Sie mit dem Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband den Prozess weiter? Was sind die nächsten Schritte?
Ich glaube, wir müssen raus aus diesem Förderungsprogramm von F&E-Projekten, von Forschung- und Entwicklungsprojekten, sondern wir müssen jetzt sozusagen den Markthochlauf fördern und einen Markteinstieg generieren. Und das ist etwas, was wir versuchen, der Politik auch zu vermitteln, zu sagen, also wie kann jetzt ein schneller Vorgriff auf ein zukünftiges Marktdesign denn aussehen? Wie kann ich solche Projekte, die sozusagen dem ersten Marktdesign, was zu erwarten ist, denn jetzt schon in den Markt bringen und dafür auch die Fördermittel zu generieren? Das ist das Erste. Das Zweite ist auch sozusagen die internationalen Energiepartnerschaften anzugehen. Zum Beispiel das Produkt von Herrn Abul Ella ist für Deutschland sicherlich schon ganz interessant, aber viel interessanter für international. Wenn ich sehe, wie sich die Welt, Regionen, die sich entwickeln, die überhaupt nicht elektrifiziert sind, da wird es interessant. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir uns für einsetzen, sozusagen, wie kann man diese Unternehmen, die jetzt klein sind, die für internationale Markterschließung ist sehr, sehr aufwendig, sehr problematisch, man kann sich nicht zerteilen, wie können wir diese Firmen, diesen Mittelstand abholen, weil Mittelstand ist einfach das Rückgrat der deutschen Wirtschaftsleistung und Stärke und unseres Wohlstandes. Und das ist sicherlich ein ganz großes Thema, was wir auch mit begleiten. Also wir predigen erstens Marktdesign in Deutschland generieren, und wirklich Marktrahmenbedingungen schaffen für ein marktwirtschaftliches Handeln der Akteure, Investitionssicherheit dazu schaffen. Das gilt für Großindustrie wie für kleinere Unternehmen. Zum Beispiel eine Maßnahme ist Energieeffizienz für Gebäude. Wasserstoff ist da nie mit berücksichtigt worden. Solarthermie ja. Das ist jetzt halt vor 3 Wochen geändert worden. Ich kriege das auch auf meine Energieeffizienzquotienten angerechnet. Da müssen wir mehr für werben. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir hier jetzt genau diese Unternehmen mitnehmen müssen, um ins Ausland zu gehen. Und das ist unsere Aufgabe, da entsprechend auch mit der Politik Programme aufzusetzen und dafür zu werben. Ich glaube, das ist dann auch eine Win-Win-Situation. Wir schaffen Arbeitsplätze und gleichzeitig schafft es auch eine Sichtbarkeit für Politik. Und das ist, glaube ich, dann eine Aufgabe, die jetzt vor uns liegt in den nächsten Monaten, an die wir uns heranmachen müssen, jetzt sofort.
Ja, vielen Dank. Das war eine spannende Runde zum Thema Wasserstoff. Wenn Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, dafür mehr interessieren, können Sie über den DWV unter www.dwv-info.de sich informieren und über HPS unter www.homepowersolutions-am-stück.de. Ja, ich hoffe, Ihnen hat diese Podcast-Folge gefallen und Sie sind auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dann, Ihr Tobias Bücklein.
Mehr zum Thema Wasserstoff und weiteren Energiespeichertechnologien finden Sie auf der EES Europe, Europas größter internationaler Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme, im Netz unter www.ees-europe.com.